Deutschlandfunk, Information und Musik.
Zur freiheitlichen Moderne, da zählt eben auch, dass das selbstbestimmte Sterben als Teil personaler Autonomie anerkannt wird. Das schließt auch den straffreien Anspruch auf Hilfe ein. Der sogenannte assistierte Suizid hat eine lange, eine schwierige Geschichte, zumal in Deutschland. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 hat nämlich das im Herbst 2015 beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufgehoben, für verfassungswidrig erklärt. Es bedarf einer gesetzlichen Neuregelung, aber das sagt sich so leicht, denn es bleiben praktische Probleme. Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat dazu ein Positionspapier herausgegeben und die Medizinhistorikerin, Ethikerin, Philosophin Maria Carla Gardebusch-Bondio hat daran mitgewirkt. Sie ist Direktorin des Instituts für Medical Humanities am Universitätsklinikum Bonn und fügt der Diskussion etwas hinzu, nämlich den Aspekt wahrheitsbasierter Hoffnung. Also eine Art Recht auf Hoffnung am Lebensende, noch im Sterben. Hoffnungsschädigendes Verhalten soll vermieden werden. Ich habe mit ihr über gesetzgeberische Grenzen gesprochen und gefragt, die Akademie legt Wert auf Pluralität der Perspektiven, sieht drei Themenfelder. Welche sind das?
Also die drei Bereiche sind Selbstbestimmung, Prävention und Beratung. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt in dieser interdisziplinären Kommission, die versucht hat, die Diskussion um das komplexe Thema zu versachlichen, auch so multiperspektivisch wie möglich zu verstehen.
Dreh- und Angelpunkt ist der Begriff der Selbstbestimmung. Wir leben in der Moderne im Zeichen der individuellen Freiheit, haben einen sehr emphatischen Begriff von Freiheit, von Autonomie, von personaler Autonomie. Das merken wir auch in den ganzen Corona-Debatten. Wie weit geht dieser Begriff von personaler Autonomie? Denn der steht ja dann, wenn wir über Suizidregelungen sprechen, in einem Spannungsfeld, nämlich zwischen der Aufforderung zum Lebensschutz, dem der Arzt ja auch verpflichtet ist, und dem Recht auf Selbstbestimmung.
Ja, Selbstbestimmung ist insofern ein komplexer Begriff, genauso wie Autonomie, denn im Grunde genommen handelt es sich um ein Ideal. Wann ist ein Mensch, vor allem in der Krankheit oder am Ende des Lebens, komplett autonom oder komplett selbstbestimmend? Also in einer Situation, in der man medizinisch abhängig ist. Das ist die erste Frage. Selbstbestimmung ist das, was rechtlich gegeben und geschützt werden soll. Dafür haben sich Philosophen und Rechtsexperten in der Aufklärung stark gemacht. Cesare Beccaria zum Beispiel. Es ist ganz selbstverständlich, aber genau in diesem Zusammenhang, in diesem Spannungsfeld, also Lebensschutz und Selbstbestimmung, geht es darum zu verstehen und zu definieren in der konkreten Situation, wie selbstbestimmungsfähig ein Mensch ist, wenn er sich eben dafür entscheiden, sich das Leben zu nehmen und auch noch sich dabei helfen zu lassen.
Sie haben einen Bereich, man merkt schon an Ihren problematisierenden Worten, daraus abgeleitet, der Ihnen wichtig ist, nämlich den Bereich der Prävention.
Ja, es ist ein zentraler Bereich und auch eine Möglichkeit, um die Spannung zwischen Selbstbestimmung und Lebensschutz zu vereinbaren. Wenn Prävention gut gestaltet wird, also niederschwellig angeboten, auch individuell angepasst, kann extrem helfen, um eben zu verstehen, erstens, ob doch tatsächlich diese Lösung, diese Ultima Ratio die einzige ist, ob es sich doch nicht andere bessere Lösungen für den Menschen in dieser extremen Situation finden lassen. Und das zeigen auch ganz konkrete Beispiele wie die palliative Medizin. Also Sie kennen das wahrscheinlich, Menschen können eine palliative Sedierung sich wünschen. Eine palliative Sedierung sieht vor, dass man einfach den Sterbenprozess nicht mehr wahrnimmt.
Also schmerzfrei.
Genau, aber Lege Artis sieht eine palliative Sedierung so, dass man zwischendurch die Möglichkeit hat, wieder wach zu werden. Und Studien zeigen, dass es bei manchen Patienten so ist, dass eine gewisse Zeit, in der die Schmerzen eben unter Kontrolle gebracht worden sind, eine gewisse Entspannung aufgetreten ist, diese Menschen nicht mehr sediert werden wollen, dass sie doch noch sich verabschieden wollen oder mit jemandem sprechen möchten. Das heißt, auch bei so einer schwerwiegenden Entscheidung lässt sich in dem zeitlichen Prozess manchmal eine Veränderung wahrnehmen. Also man kann sich doch anders wie entscheiden. Und eben im Zusammenhang mit der Prävention wird dieser Spielraum gegeben.
Fürchten Sie nicht, wie Kritiker sagen, dass Sie damit einer Normalisierung oder auch einer Medikalisierung Vorschub leisten?
Ich glaube nicht. Wir haben auch Beispiele, die uns zeigen, dass es nicht unbedingt sein muss, dass sich dieser sogenannte Slippery Slope oder diese schiefe Ebene sich ergibt in dem Moment, in dem die Möglichkeit leichter gemacht wird oder gegeben ist. Also Kanada zum Beispiel.
Also dass es dem Suizidanten zu leicht gemacht wird?
Ja, also in Kanada dürfen Patienten sich die Medikamente verschreiben lassen, die sie einnehmen könnten, wenn sie soweit sind mit dieser Entscheidung. Und Studien zeigen, dass de facto nicht eine enorme Anzahl an Suizide seitdem stattgefunden hat. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass diese Eröffnung oder Reglementierung der Möglichkeit dazu führen würden, dass Suizid zur Normalität wird.
Frau Professor Garnebusch, ich würde gerne im zweiten Teil unseres Gesprächs über zwei Begriffe sprechen, die Sie schon indirekt haben anklingen lassen. Der eine Begriff ist furchtbar einfach und menschlich, der heißt Hoffnung. Und der zweite Begriff, den habe ich bei Ihnen gelernt, den nennen Sie Prognosis Declaration oder so ähnlich, also Prognoseerklärung, Prognoseerwartung im Spannungsfeld zwischen Arzt und Patient. Lassen Sie uns die beiden Begriffe mal versuchen abzuarbeiten.
Der erste Begriff, Hoffnung, ist mir sehr wichtig und ist auch etwas, was vielleicht in der deutschen Medizinethik ein bisschen unterbeleuchtet geblieben ist. Hoffnung ist wahrscheinlich auch, weil ich aus einem anderen kulturellen Raum komme und im Umgang mit schwerwiegenden Diagnosen festgestellt haben, wie anders Patienten und Ärzte miteinander sprechen oder wie unterschiedlich das Wissen wollen sich gestalten lässt.
Je nach wichtiger Begriff, das Wissen wollen.
Das Wissen wollen, ja genau. Und mit dem Wissen wollen ist eben auch Hoffnung oder die Angst, dass man der Hoffnung beraubt werden könnte, verbunden.
Wo ist die Grenze zur falschen Hoffnung?
Die Grenze zur falschen Hoffnung liegt in dem Begriff der wahrhaftigen Hoffnung. Und das ist ein Begriff, der auch von Karl Jaspers stark geprägt worden ist. Wahrhaftige Hoffnung ist Hoffnung, die nicht auf schonenden Lügen basiert. Das heißt, ich gebe Ihnen ein Beispiel am besten. Die meisten Patienten mit einer nicht oder kaum therapierbaren Erkrankung fragen, ja, wie lange bleibt es mir? Wie viel Zeit habe ich noch? Und eine wahrhaftige Antwort eines Arztes wäre es, ich weiß es nicht. Es werden nicht 20 Jahre werden, es werden nicht viele Jahre sein, aber genau kann ich nicht wissen. Wer kann denn wohl wissen, wie lange ein Mensch leben wird?
Das heißt, auch der Arzt soll sich verflixt nochmal das auch eingestehen, dass er es nicht wissen kann.
Ja, das Eingestehen, dass man bestimmte Antworten nicht genau geben kann, ist schon eine Form der wahrhaftigen Antwort und auch eine Manifestation der Demut. Ich glaube, das ist extrem wichtig, denn im Grunde genommen geht es um die Zukunft eines Patienten. Es ist gar nicht so wichtig, wie lange die Zukunft ist, aber dass man mit dieser Zukunft einen gewissen Freiraum noch erleben kann.
Ist das das, was Sie prospektive Autonomie nennen?
Ja, das hat mit der prospektiven Autonomie zu tun. Prospektive Autonomie ist so ein Terminus technicus, den wir in der Medizinethik verwenden, auch im Zusammenhang mit der Möglichkeit, die Patienten haben, über ihre Zukunft Entscheidungen zu treffen, Vorkehrungen. Und also das tut man, indem man eine Patientenverfügung zum Beispiel verfasst, dass man sich eben mit dieser Frage auseinandersetzt, was wird mit mir sein, wenn ich zum Beispiel nicht mehr sprechen kann, nicht mehr kontaktierbar bin oder aufgrund einer Demenzerkrankung nicht mehr in der Lage sein werde, das zu sagen, was ich möchte oder nicht möchte. Und wenn man sich eben mit dieser Zukunft auseinandersetzt, dann trifft man Entscheidungen, die eben mit dem Selbstbild zu tun haben und mit der Vorstellung einer Protrahierung der Autonomie. Ja? Insofern sind eben diese Begrifflichkeiten auch miteinander verbunden. Hoffnung, das Bewahren eines gewissen Spielraums oder eines Einflusses über die Zukunft, die einem nicht so ganz gegeben ist und von der wir auch nicht wissen, wie lange sie sein wird.
Das, was wir jetzt besprochen haben, kann aber nur schwerlich in einen Gesetzestext gegossen werden. Das ist eine kulturelle Anforderung.
Absolut, absolut. Das Gesetz kann einen Rahmen stecken und es ist gut und es ist wichtig so. Aber das Problem oder sagen wir der Themenkomplex des Suizids ist viel, viel, viel größer. Und da müssen eben diese Dimensionen immer mitbedacht werden.
Vielleicht ein letztes für den Moment, wenn ich das jetzt zu Ende denke, was wir besprochen haben über Autonomie, Hoffnung, Prävention, heißt das doch auch, dass wir auch dem Bereich der älter werdenden Gesellschaft, der Hospizbewegung, der Prävention, der Begleitung, der Spiritual Care nennen Sie das auch, dass wir dem mehr Gewicht verleihen müssen.
Unbedingt. Ich glaube, Beratung, ja, das wäre das Wort, eine Kultur der Beratung, eine Kultur, in der Themen wie Sterben wollen nicht tabuisiert werden, in der sich Ärzte nicht versperren, in der vielleicht auch nicht nur der Arzt, der Ansprechpartner oder die Ärztin als Ansprechpartner betrachtet werden, wenn es um diese Themen geht, sondern auch andere Menschen. Es können Psychologen sein, es können Spiritual Care Spezialisten, was auch immer sie studiert haben, mögen und aus welchem Fach sie kommen. Ich glaube, dass es wichtig wäre bei dieser Beratungskultur, dass es Menschen in Not die Möglichkeit gegeben wird, mit jemandem zu sprechen und diese Gespräche auch mehrfach angeboten werden. Denn die Möglichkeit muss auch bestehen, dass in einem Prozess, in dem man sich vielleicht auch in der eigenen Position unsicher ist oder diese Position verändert, immer wieder den Ansprechpartner hat.
Die Medizinethikerin und Philosophin Maria Carla Gadebusch-Bonjo über Lebensschutz, Selbstbestimmung und das Recht auf Hoffnung.